On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Heute reden wir über eine große Meldung für die nordische Kombination. Wir reden über zwei deutsche Starterinnen in den WNBA Finals und der Darts World Grand Prix startet jetzt die nächsten Monate mit etlichen Majors im Darts. Das alles und noch viel mehr in Folge 246 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und einen wunderbaren guten Tag und guten Nachmittag an David. Moin.
Ja, mal ein ganz klassischer Montagstermin, ja. Und eure beiden Freunde aus der Sesamstraße sind wieder da. Wer das nicht versteht, hört sich das Ende der vergangenen Folge an. Ich grüße euch ganz herzlich auch da, wo immer ihr auch den Podcast hört. Ja, es stehen eine Reihe von sehr, sehr interessanten Themen auf unserem Themenzettel, unter anderem schiefliegende nordischen Kombination. Das ist eine Nachricht, die nicht ohne Grund relativ weit vorne bei uns heute im Wochenrückblick, dem sportlichen Wochenrückblick zu finden ist. Außerdem haben wir natürlich Radsport, unter anderem mit einem gewissen Herrn Pogacar, der wieder einmal was gewonnen hat. Darts, Snooker, Handball, da gab es die nächste DHB-Pokalrunde und ein leider sehr, sehr tragisches Karriereende. Wir sprechen über die Basketball, im Basketball natürlich, du hast es angesprochen, über die WNBA-Finals. Wir sprechen über Tennis, NFL, da hat ein Team das erste Mal seit 9 Monaten den Sieg einfahren können. Wir sprechen, wie es den deutschen Teams in den Eishockey-Ligen in Deutschland so geht, was im Motorsport so los ist und natürlich im Fußball, wie die erste große richtige Europapokalwoche lief, wie das Wochenende in verschiedenen Ligen lief und wir haben mal wieder einen neuen Schalke-Trainer zu besprechen. All das und vieles mehr, auch im Hinblick auf die Nationalmannschafts-Länderspielpause, nachher im Fußball. Aber wir steigen ein mit den Kurznews. Wenn es sonst weiter nichts gibt, @onthepitch_pod, schreibt uns da gerne, falls wir was vergessen haben sollten. Ansonsten gibt es jetzt die erste News von Benny aus dem Segeln.
Ja, ganz genau, denn seit mittlerweile 173 Jahren gibt es den America's Cup im Segeln und immer noch 173 Jahre lang ohne weibliche Beteiligung, denn es gab schlichtweg keinen Frauenwettbewerb. Der wird in diesem Jahr eingeführt und der ist schon seit dem 5.10. im Gange. Mit von der Partie auch 6 deutsche Seglerinnen, die es da wissen wollen. Vor allem aber auch sehr junge Seglerinnen dazwischen, die wahrscheinlich in diesem Jahr noch keine Siegchance haben werden, aber für die Zukunft sicher sehr interessant sein können. Sonst aber 17 olympische Medaillengewinnerinnen am Start, die sich diese Chance nicht nehmen lassen wollen, hier Geschichte zu schreiben, weil es wie gesagt die erste Auflage dieses historischen Turniers oder diese Wettbewerbs aus der Sicht der Frauen ist. Und ja, da gucken wir natürlich dann doch mit großen Augen drauf und werden euch da nächste Woche dann auch Bescheid geben, wie es so um diese erste Auflage geht.
Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu einer tragischen Nachricht aus der Leichtathletik. Wir haben im September ja schon den Tod von Rebecca Cheptegei, die von ihrem Ex-Partner ermordet worden ist, verkünden müssen. Und nun ist der zweite, in diesem Fall Ex-Marathonläufer, ermordet worden. Das ist eine ganz schreckliche Serie an schlimmen Vorfällen, die sich hier mit, warum auch immer, Ex-Marathon-Athletinnen und Athleten ab oder vollzieht. Samson Kandi, 1971 geboren, zugegebenermaßen ist das schon ein bisschen her, dass er aktiv war, unter anderem Zweiter in Prag beim Marathon gewesen und Dritter in Berlin. 1998 hat auch bei der WM in 2001 in Edmonton teilgenommen, dort allerdings nicht das Ziel erreicht, 2004 in Wien gewonnen. Und nun in Folge eines ganz schrecklichen Überfalls zu Hause ermordet worden. Also das wir an der Stelle natürlich nicht weiter ausführen, aber wen es interessiert, der möge sich das gerne durchlesen. Das ist einmal mehr eine schockierende Nachricht aus Afrika.
Ja, so ist das. Wir reden hier wöchentlich wirklich über Todesmeldungen aus dem Sport. Das muss man aber dann natürlich dennoch, auch wenn es nicht schön ist, erwähnen. Aber dafür haben wir jetzt als Ergänzung dazu, David, ich glaube, etwas Großartiges für die, die es noch nicht mitbekommen haben, zu verkünden. Denn ja, wir haben leider in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr leider sehr viel Negatives, nicht über die nordische Kombination, aber über den Umgang mit der nordischen Kombination vom IOC sprechen müssen, weil es steht nicht gut um die nordische Kombination. Also 2026 in Cortina und Mailand werden zumindest die Frauen in der nordischen Kombi nicht bei Olympia antreten können. 2030 sieht es nicht gut aus, auch für die Männer. Aber, ja, David, willst du es vielleicht sagen? Weil ich glaube, niemand hat sich so sehr darüber gefreut, über diese Meldung wie du.
Wahrscheinlich, ja. Der Grund des IOCs ist ja, dass viel zu wenig Aufmerksamkeit auf die nordische Kombination gerichtet ist, die TV-Reichweiten zu gering sind und die Konkurrenzspannbreite einfach viel zu weit auseinander geht. Und nun hat die FIS, der internationale Weltskiverband, angekündigt mit dem Titel New Era Nordic Combined Flies into the Future, dass, und jetzt haltet euch fest, die Männer in der nordischen Kombination im Weltcup im Februar 2026 in Bad Mitterndorf auf dem Kulm den ersten nordische Kombination Skiflug-Weltcup ausrichten werden und zudem, um auch die Frauen nordische Kombination zu fördern, und das forciert schon in diesem Winter, am 15. März 2025 auf dem Holmenkollen der erste Großschanzenwettbewerb in dem Weltcup der nordischen Kombination stattfindet. In diesem Sommer wurde in Oberstdorf und in Schoneff, das ist ja so eine Mixschanze quasi, so eine recht kleine Großschanze getestet. Also große Neuigkeiten, Großschanzenspringen in der nordischen Kombination diesen Winter und nächsten Winter dann Skifliegen am Kulm für die nordischen Kombinierer bei den Herren. Unter anderem beim Kollegen Rieber, haben wir dieses Jahr in Vikersund ja schon gesehen, dass es funktioniert. Der ist über 240 gesegelt, also große Vorfreude. Ich glaube nicht nur bei mir, Benny.
Nee, definitiv nicht. Ich freue mich da auch riesig drauf. Und ehrlicherweise freue ich mich auch schon sehr auf diesen Großschanzenwettbewerb der Damen in der NOKO, weil das, was wir da in den letzten Jahren gesehen haben, so viele junge Athletinnen, die sich ja doch immer noch anschicken, sich eben nicht für den reinen Skisprungwettbewerb zu entscheiden, sondern für die nordische Kombination, ne? Wenn man da den Altersdurchschnitt sieht bei den Damen in der NOKO, das ist wirklich beeindruckend. So viele unter 20-Jährige, knapp Anfang 20-Jährige, die sich da richtig geben und jetzt schon großartige Leistungen zeigen. Auch aus deutscher Sicht natürlich mit Nathalie Armbruster. Vor allem wird das eine sensationelle Geschichte und das wird richtig Spaß machen. Da ist noch ganz viel Luft nach oben und ganz viel Potenzial, was man da noch rauskitzeln kann. Wir sind sehr gespannt und ja, ein weiterer Grund, um sich auf diesen kommenden Winter zu freuen, oder?
Ja, mega krass. Also in den letzten 15 Jahren, die wir uns beide nun ja schon irgendwie zumindest so ein bisschen mit Wintersport auseinandersetzen. Ja. Damals, kann ich mich noch erinnern, wurde in sämtlichen Foren immer diskutiert, dass Magnus Mohn, einer von den legendären Langläufern, die ja damals irgendwie, das war ja so viel Willi Denefeld-Generation in Österreich, die konnten ja gefühlt nur springen und nicht laufen. Und Die haben dann irgendwann mal in den Ring geworfen, ja, lass uns doch mal Skifliegen ausprobieren. Da wurde immer gesagt, ja, okay, mach das entweder in Oberstdorf oder am Kulm. Und jetzt, gefühlt 15 Jahre später, wird es Realität, also im Februar 2026 Skifliegen am Kulm in der nordischen Kombination. Das wird wirklich großartig und Benny, der DSV springt so ein bisschen auf diesen Hype-Train auf, denn das ist vielleicht ein ganz cooler Hinweis auch für euch da draußen. Instagram, natürlich auch eine der Plattformen, um auf die Athletinnen und Athleten aufmerksam zu machen. dsv.nordisch ist es, glaube ich, oder Unterstrich, bin ich mir gerade nicht sicher. Das war vorher der Account für alle quasi nordischen Skisportarten beim DSV. Das wird jetzt der alleinige Account, also mit allen Followern, die da schon sind, für die nordische Kombination und für die anderen Sportarten, also Ski Alpin, Skisprung, Skicross, Langlauf und so weiter, werden jetzt neue Accounts geöffnet. Und ich finde, dass man alleine der nordischen Kombination an diesen Account zugesteht, ist ein Riesenzeichen, richtig stark.
Genau, die anderen Sportarten können sich eben größtenteils eben doch auch auf ihre Aufmerksamkeit schon verlassen. Die nordische Kombi, auch als natürlich verhältnismäßig junge Sportart, hinkt da ein bisschen hinterher und umso cooler finde ich das eigentlich auch, dass man sich das traut, weil am Ende ist es natürlich doch auch, ich will nicht sagen ein Wagnis, weil wie gesagt, gerade das Skispringen hat natürlich eine riesige Aufmerksamkeit auch ohne diesen Account, aber gut, man wagt da etwas und ich glaube, ja, daran sieht man auch, dass gerade die FIS da wirklich alles versucht, alle Hebel in Kraft zu setzen, um da den IOC auch irgendwie noch zum Einwinken zu bringen. Wir werden es auf jeden Fall schauen, ob sich da was verändert. Man kann es sich nur wünschen. Das Gute ist, bis zu 30 ist ja noch ein bisschen hin. Da kann sich auch noch viel entwickeln. Ich schätze mal, 2026 müssen wir leider zumindest ohne die Damen bei Olympia auskommen. Das ist so gut wie gemachte Sache.
Genau, die IOC-Entscheidungen brauchen ja immer ein paar Jahre, deswegen wird sich die Bewahrheitung für 2030 sicherlich ein paar Jahre vorher ergeben, aber wir drücken die Daumen und sind natürlich auf Seiten der NOKO-Athletinnen und Athleten, dass es weitergeht mit der olympischen Geschichte und wehe, Thomas Bach, wehe, er bildet sich jetzt ein, dass er das Skispringen in der nordischen Kombination oder das Skifliegen ermöglicht hat, es ist quasi Mittel zum Zweck, aber auf jeden Fall notwendig.
Ja. Definitiv. Und wir bleiben zumindest noch mal ganz kurz bei der FIS, beziehungsweise im Wintersport, auch wenn es erst Oktober ist. Naja, Nachtigall, ich hör die Trapsen, könnte ich sagen, weil, naja, Sölden steht ja schon in den Startlöchern. Es ist nicht mehr lange, der Countdown läuft. Übernächste Woche müsste das ja schon sein, wenn ich mich nicht komplett irre, oder?
Korrekt, am 26. Damenriesenslalom, am 27. Herrenriesenslalom und dann Mitte November geht's richtig los, am 16., 17. mit Slalom im Alpin und am 22., 23., 24. November mit Skispringen in Lillehammer. Mixteam zum Saisonstart auf der Großschanze. Auch das schon mal. Was für ein Kalender. Aber, Benny, es gibt News aus Klingenthal.
Es gibt News aus Klingenthal. Es stand der letzte Sommer-Grand Prix im Skispringen an. Und ja, auch da sollten wir zumindest ganz kurz drauf schauen, was da so passiert ist. Denn es lief ja auch durchaus erfolgreich für die Deutschen, denn im Mixteam auf der Großschanze konnte sich das deutsche Team rund um Selina Freitag, Pius Paschke, Katharina Schmid und Andi Wellinger durchsetzen. Vor Norwegen, vor Österreich. Auch viele große Namen dabei. Also durchaus ein kleines Vorzeichen, dass die Top-Athleten aus Deutschland aktuell doch gut performen. Das sah man ja auch in den Einzelwettbewerben, David, oder? Also wenn man sich da anschaut.
Ja, absolut.
Katharina Schmid gewinnt den Wettbewerb. Bei den Männern hat es für kein Podest gereicht, aber auch da positiv.
Ja, absolut. Ich habe mir den zweiten Durchgang nochmal ausgiebig angeguckt. Pius Paschke war, und das zeigt ja auch seine Nominierung für den Mixteam-Wettbewerb, in einer richtig guten Form. Der war Zweiter nach dem ersten Durchgang, ist dann noch auf Platz 4 zurückgefallen. Vorne Lindwig, Zeitz, Granerüth. Das ist schon echt aller Ehren wert. Pius Paschke scheint in einer guten Form zu sein mit Wellinger, der das hoffentlich konservieren kann aus dem letzten Jahr. Spricht das bei den Männern schon mal gut für die Bandbreite? Gucken wir dann mal dahinter, wie das dann mit den ganzen Quotenplätzen läuft. Wie gesagt, Grüße an die Kollegen von der Flugshow. Hört da gerne mal rein. Und bei den Damen müssen wir uns natürlich freuen darüber, dass Katharina Schmid wieder zurück in der absoluten Weltspitze zu sein scheint. Selina Freitag kann da sicherlich ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Also ich finde, das sind total gute Ausgangspositionen für einen spannenden Weltcup-Winter, der dann bald schon startet. Und Klingenthal, gut, das war jetzt nicht ganz so gut besetzt, zuschauermäßig, aber zumindest was die Namen angeht, der Leute, die da mitgemacht haben, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Qualifikation hat sich mal gelohnt. Und wenn ich mir angucke, dass hier Jevon Marusiak auf 12 springt, Renny Kaido auf 13, Eisenbichler 14, Bleie 15, sind das doch alles Ausgangspositionen für einen Winter, der uns sehr, sehr freudig stimmen könnte.
Ja, übrigens ganz kurz nur, um einen Namen reinzuwerfen, auch Jonas Schuster, ein gewisser Jonas Schuster ist auch mit von der Partie wieder gewesen. Also vielleicht sehen wir da auch mal wieder oder mal ein paar Weltcups, die der ja, Sohn von unserem bekannten ehemaligen deutschen Bundestrainer da aufs Podest zaubern kann.
Absolut, so sieht's aus. Ja, genau, bei den Schweizern müssen wir mal gucken, was da läuft. Ammann und auch Paya noch nicht so ganz in Form. Aber es ist ja noch ein paar Wochen Zeit. Also ja, vertiefen wir uns jetzt nicht allzu sehr in den Wintersport. Wie gesagt, die Termine sind bekannt. In ja, knapp 2 Wochen geht's dann los mit Ski Alpin und Marcel Hirscher, das haben wir auch schon besprochen. Genau. So, und wir machen eine Pause und dann geht es nach der Unterbrechung weiter mit Radsport, Darts, Snooker und Handball. Bis gleich.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take. Zunächst mit dem Radsport, Benny. Ich mach's ganz kurz. Ein gewisser Herr, Tadej Pogacar, ist der Weltmeister geworden. Wir haben letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. 100 Kilometer Soloflucht. Nun das erste Mal im Regenbogentrikot des Weltmeisters unterwegs gewesen und gleich beim Giro de Emilia den Sieg eingefahren. Das ist auf jeden Fall standesgemäß ein Klassiker in Norditalien. Auch in verschiedenen anderen Rennen dieses Jahres war er schon erfolgreich, also er kann es noch nicht so ganz lassen. Beim Münsterland-Giro wurde Simon Geschke verabschiedet. Die Karriere haben wir letzte Woche nochmal nachgezeichnet. Ganz große Radsportlegende aus deutscher Sicht, die uns da verlässt im Zirkus. Jasper Philipsen gewinnt den Münsterland-Giro und die Gravel-Weltmeisterschaften fanden statt. Und zwar in Belgien, in Leuven. Und das konnte Mathieu van der Poel für sich gewinnen, keine Überraschung, denn der Mann wird zwar zum ersten Mal Gravel-Weltmeister, ist allerdings ja auch schon Straßenweltmeister letztes Jahr geworden und sechsmaliger Cyclocross-Weltmeister. Der kennt sich also auch damit aus, wenn es auf dem Radsport jetzt nicht nur auf ebenem Asphalt umhergeht. Und Benny, was für dich auch, dein lieber Freund Valtteri Bottas, der schönste Schnauzer der Formel 1 war am Start. Der ist ja mit einer Profi Fahrerin zusammen mit Tiffany Cromwell aus Australien, die übrigens bei den Frauen 36. geworden ist, und Valtteri Bottas ist von 230 Fahrern 126. geworden. Kann man mal machen in der Formel 1 Pause.
Kann man mal machen, ja. Man sucht sich seine Herausforderungen, das erinnert mich an einen gewissen Stabhochspringer, der sich auch einfach mal in anderen Sportarten probiert. Aber ja, auf jeden Fall cool. Vielleicht wartet da ja ein anderer Karriereschritt nach der Formel 1 Karriere. Er kommt ja auch langsam in ein Alter.
Ja, gut möglich. Also gucken wir mal. Erst sind ja noch 6 Saisonrennen zu fahren in der Formel 1, ob er sich dann vielleicht von seiner Gattin noch ein wenig rumreißen lässt, der 35 Jahre alt, der Finne. Über die Formel 1 sprechen wir nachher noch. Also Valtteri Bottas war bei der Gravel-Radsport-WM am Start und wer da nicht am Start ist, ist Martin Schindler, und ich glaube, Riccardo Pietrezco ist da auch kein Kandidat in den nächsten Monaten, oder?
Schätze ich jetzt auch mal, wo sie aber definitiv Kandidaten sind, das ist beim World Grand Prix. Sie sind ja beide qualifiziert, die einzigen Deutschen, die dabei sind. Generell toll, dass wir jetzt regelmäßig eigentlich immer 2 Deutsche bei den großen Majors dabei haben. Das waren letztes Jahr Gabriel Clemens und Schindler, dieses Jahr ist es eben Pietrezco statt Clemens, der ganz knapp an der Quali gescheitert ist. Da kam die Form jetzt kurz vorher etwas zu spät zurück, aber er ist auch auf einem guten Weg. Dennoch, Pietrezco und Schindler starten heute Abend bereits an Tag 1 des World Darts Grand Prix. Double in, double out ist ja da der Modus. Das einzige Turnier im PDC-Kalender, wo man auch zum Start eines Lecks mit Doppel starten muss. Und Martin Schindler tritt direkt als zweite Partie des Abends an gegen Brandon Dolan, wo er wahrscheinlich der leichte Favorit ist. 19:30 sollte es da rundum an den Start gehen, und später an dem Abend spielt auch schon Ricardo, der trifft nämlich auf eine der Legenden mit Raymond van Barneveld. Um 21 Uhr wahrscheinlich ungefähr wird es da zur Sache gehen. Also wir freuen uns da auf das Debüt von Pietrezco und auf ein Turnier von Schindler, wo er ja schon mal, glaube ich, im Viertelfinale stand. Also da kann man, glaube ich, ein bisschen drauf achten, was der gerade so hinzaubert. Hat ja auch schon 2 Turniere dieses Jahr gewonnen. Jetzt muss er es eben mal auf die großen Bühnen bringen. Und ansonsten, 3 Players Championships waren diese Woche noch. Nur kurz, um die Sieger zu nennen. Die waren einerseits Wessel Naiman, der junge Niederländer, der noch keine Tourcard hat und trotzdem als Nachrücker dieses Turnier einfach mal gewonnen hat. Chris Dobie hat mal wieder ein Turnier gewonnen. Und Luke Humphreys, die Besonderheit: Stephen Bunting war 3-mal im Finale und konnte keines der 3 Turniere gewinnen.
War das der Kollege, der 2-9 Data übergebraten bekommen hat?
Genau, der in
Budapest. Merkst du mentale Auswirkungen? Ich schon.
Also wenn die mentalen Auswirkungen sind, 3-mal in Folge im Finale zu stehen, ist das aber trotzdem ganz in Ordnung, glaube ich.
Revenge, genau. Mein Freund.
So ist es.
Der wird Weltmeister, sage ich. Ja, Double In, Double Out, natürlich der größte Feind von allen Hobby-Dart-Spielern, ne? Also ja. Wie asozial ist Double In eigentlich?
Ja, da brauchst du ja schon eine halbe Stunde, bis du in dem Leck drin bist, bevor du
alles kommst. Da zählt ja nicht mehr einer. Ja, die kriegen das hin. So, wie steht's bei deinem anderen Lieblingsturnier, den Wuhan Open? Da gibt's Double In und dann erstmal gar nicht Out, wenn du die schlecht benimmst.
Junge. Hier kommt es aber heute, der politische Gag war das, ja, die Wuhan Open, die erste Runde ist schon durchgespielt, also da geht es jetzt diese Woche richtig in Fahrt, die zweite Runde steht an, ein paar große Namen sind tatsächlich auch schon ausgeschieden, zum Beispiel ein Neil Robertson, ein ehemaliger Weltmeister, der schon ausgeschieden ist, und auch Mark Allen, beide schon in Runde 1 ausgeschieden, Judd Trump aber genauso wie Cameron Wilson locker in Runde 2, alles was da kommt, wird in der kommenden Woche besprochen.
Ja, und dann sind wir schon beim Handball angekommen. Benny, ich würde vorschlagen, wir starten, glaube ich, doch mit der tragischsten Meldung, die wir zu berichten haben, und zwar mit der, dass Paul Drucks, nur 29 Jahre alt, Nationalspieler bei den Füchsen Berlin, also der spielt, wenn er im Verein spielt bei den Füchsen Berlin im Rückraum, sich so eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, dass es ihn jetzt dazu zwingt, seine Karriere zu beenden. Das ist eine richtig bittere Nachricht, nicht nur für ihn persönlich, sondern vor allem für den deutschen Handball, olympische Bronzemedaille, 2 Europapokalsiege im EHF Cup. Jan Sievert hat auch gesagt, der Trainer, habe ich gerade Jan Sievert gesagt? Das war doch der Mainz-Interimscoach. Jaron Sievert, mein Gott, so jetzt. Paul hat über ein Jahrzehnt den Club geprägt. Mit ihm verlässt ein Spieler die Handballbühne, der für die Füchse, aber auch den deutschen Handball viel geleistet hat. Da können wir uns nur anschließen, wünschen ihm das Allerbeste für die Karriere nach der Karriere und bedauern es sehr, dass der gebürtige Gummersbacher nach seiner vierjährigen Tätigkeit dort ja seit 2011 bzw. 12 bei den Füchsen am Start ist, seit 2014 in der Nationalmannschaft dabei gewesen. Und nun leider schon Schluss machen muss.
Ja, das war ja einer von diesen Kanten in der deutschen Nationalmannschaft. Einer war ja auch im Rückraum links aktiv und das hat man ihm auf jeden Fall auch angesehen, dass er körperlich dafür bestens in der Lage war, da in der Defensive auch den Laden zusammenzuhalten. Wichtiger Spieler, über 100, ich glaube 127 Länderspiele, wenn ich sie richtig sehe. Unfassbar. Also der Mann war richtig wichtig und hat den Füchsen tatsächlich sehr lange die Treue gehalten, von 2012 bis 2024. Ein ganz großer geht da, auch sehr früh, wohlgemerkt, ne, mit 29. Also, das hätte gut und gerne, wir kennen Handballer, die haben auch bis Ende 30 weitergespielt, ne? Das geht in der Sportart durchaus, war aber jetzt bei ihm leider verletzungsbedingt nicht möglich.
So, dann müssen wir natürlich noch über einen weiteren Abgang sprechen. Yogi Bitter hat angekündigt, dass er seine Handballkarriere beendet, Benny. Und das ist, glaube ich, dann für uns beide noch ein prägenderes Karriereende. Weil der, also wenn man an Handballtorwart denkt, ist es ja Yogi Bitter, wenn du gerade nicht an Silvio Heinevetter denkst. Also für mich ist ja, also Classical Aufstellung im deutschen Handball-Nationaltor ist ja Bitter, Heinevetter, Lichtlein.
So, genau.
So, ja. Jahrzehntelang. Und das gehört sich auch nicht geändert, aber Yogi Bitter jetzt beim HSV, der ist ja auch schon ein paar Tage älter, der macht jetzt wirklich Schluss.
Ganz genau, also da sind wir dabei, 42 Jahre ja mittlerweile. Ja, er war dann ja auch ein paar Jahre im Schatten von Heinevetter, aber hat trotzdem seine Spiele auch immer bekommen, ne? Also ist ja auch beeindruckend, das ist ja auch nicht bei jeder Mannschaft so, dass da mehrere Torhüter auch regelmäßig Spielzeit bekommen. Bei Johannes Bitter war das ganz anders, der hat am Ende nämlich selbst auch 175 Länderspiele gemacht. Eine absolute Legende auf und neben dem Platz. Aber ja, jetzt mit 42
seit
kann man auch
2002 sagen. Nationalspieler, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Balingen gegen die Schweiz Premiere gefeiert. Weltmeister 2007 natürlich. Weil Henning Fritz sich ja, das war damals der Stammtorhüter, verletzt hatte. Und dann, ja, das ist wirklich nochmal, haut richtig rein. Wir werden ihn auch weiter im TV erleben, sowohl bei The Zone als in der ARD. Da war er schon aktiv. Und dann gibt's halt kein Nationalmannschafts-Comeback mehr von ihm. Also auch da alles Gute für die Karriere. Aber da werden wir sicherlich, das gilt auch für Paul Drucks, irgendwie eine Funktion für die beiden finden, die auch weiter zu sehen. So, dann kommen wir zum Sportlichen. Wir bleiben bei den Füchsen, würde ich sagen, beim Team von Paul Drucks, denn der DHB-Pokal stand unter der Woche an und die Füchse haben ganz knapp gegen Göppingen gewonnen, 37-36. Das war eins der wenigen Bundesliga-Duelle in dieser zweiten DHB-Pokalrunde. Die Final-Four-Teilnehmer vom letzten Jahr ja nicht mit dabei, also unter anderem Melsungen, Flensburg und Magdeburg. Und sonst, ja, was gibt's zu berichten? Eine große Überraschung aus hessischer Sicht natürlich die Niederlage von Wetzlar als Bundesligist beim Zweitligisten Balingen-Wallstätten. 34-32, Benny.
Ja, das tut richtig weh. Das ist einfach, ja, passend auch irgendwie und sinnbildlich für diesen Saisonstart für Wetzlar. Man hat ja auch dann in der Bundesliga verloren. Können wir ja gleich auch noch drauf gucken. Aber ja, diese Niederlage tut wirklich sehr weh. Sonst sehen wir aber auch ein paar kleine Überraschungen, zum Beispiel, dass Stuttgart gegen Coburg rausgeht mit 22-25 und auch viele große Namen haben oder größere Namen haben sich ja auch durchaus schwer getan, das haben wir ja mehrfach gesehen. Auch Hamm, Westfalen kürzlich gefühlt erst Liga gespielt, ist ausgeschieden gegen Essen. Und auch die Rhein-Neckar-Löwen gegen Eintracht Hagen, nur in Anführungszeichen 29-26. Man sieht schon, in gewisser Weise ist dieses, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, auch im Handball der Fall, ne?
Ja, und das wird noch viel asozialer, wenn ich das Wort mal so benutzen darf, wenn wir uns die Achtelfinalauslosung angucken. Denn kein geringer als Steffen Baumgart hat das Ganze ausgelost. Und jetzt haltet euch mal fest, was das, Achtung, Achtelfinale im DHB-Pokal ist. Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse Berlin, Kiel gegen Magdeburg und ehrlicherweise kannst du hier sowas wie Gummersbach gegen BHC oder Hannover gegen Flensburg, das sind vier Viertelfinals, wenn nicht sogar, also Kiel gegen Magdeburg ist ein Finale, Löwen gegen Füchse kann auch ein Finale sein, da hat es die MT mit Essen ja echt richtig gut erwischt.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Also da kann man auch einfach mal ein bisschen Glück haben. Natürlich schade, dass dann Wetzlar dieses Glück nicht mitnehmen konnte und dann vielleicht gegen ein schwächeres Team noch in der dritten Runde im Achtelfinale wäre das dann ja gespielt hätte. Aber so ist es. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Überraschungen mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen auch nochmal natürlich in die Bundesliga, weil da stand auch ein spannender Spieltag an. Und was soll ich sagen? Die SG Flensburg-Handewitt kann auch Punkte liegen lassen. Die ersten Punkte bleiben liegen und das ja am Ende beim 29-29 gegen den VfL Gummersbach. Sowieso eines der Überraschungsteams, auch in der vergangenen Saison gewesen, mit einer ordentlichen Konstanz aufgetreten. Ja, und jetzt luxen sie hier das erste Mal Flensburg-Handewitt ein paar Punkte ab. Auch hier wirklich ja, eine tolle Geschichte. Und auch sonst hatte der Spieltag wieder einiges zu bieten, zum Beispiel, dass die MT Melsungen weiterhin stabil Punkte holt. Es war ein Pflichtsieg gegen Bietigheim, gegen die Aufsteiger, das muss man dazu sagen. Trotzdem, 26-24, der nächste Sieg, man setzt sich oben fest. Also, der Wetzlar leider 25-34 gegen die Füchse deutlich wieder verloren. Gegen die Füchse kann man natürlich als Kandidat eher für den Klassenerhalt, kann man mitrechnen. Aber ja, auch da sieht es leider weiter nicht gut aus.
Ja, absolut. Schon zur Halbzeit 9 Tore hinten gelegen. Aber ja, da sind wir wie letztes Jahr optimistisch, dass es bei den Wetzlarern reicht. Eisenach verliert in Hannover, Kiel gewinnt. Und heute spielen noch die Löwen gegen Hamburg und Magdeburg gegen Göppingen. Interessant dabei ist noch, dass Magdeburg ja unter der Woche auch noch im Weltpokal in Magdeburg, in Ägypten am Start war. So, die hätten da fast den vierten Weltpokaltitel einheimsen können. Da haben wir ja noch drüber gesprochen gegen Al-Ali, dass sie ja die ja quasi asiatischen und afrikanischen Gegner bekommen haben, um sich da ja, die leichteren Wege ins Finale zu suchen, hat aber leider nicht funktioniert. Im Finale hat man in Verlängerung oder Nachverlängerung gegen Veszprém verloren und so den Weltpokaltitel verspielt. Deswegen spielt man jetzt eben in der Bundesliga erst am Montag. Und auch international geht es weiter, Benni. Das könnte der letzte Punkt für heute sein im Handball, bevor es dann gleich wieder in die Pause geht. Denn die Champions League startet mit dem vierten Spieltag. Die Füchse spielen ebenso wie Magdeburg am Donnerstag gegen Wisła Płock und Kielce. Und, das ist noch wichtiger aus hessischer Sicht, kann man auf jeden Fall sagen, der erste Spieltag in der European League steht an. Das heißt für Benny nicht nur Dienstag 18:45 Kadetten Schaffhausen gegen Benfica Lissabon, sondern vor allem Flensburg-Handewitt gegen Sesvete aus Kroatien und noch viel wichtiger, Dienstag 20:45 spielt Kiel und vor allem Porto empfängt die MT Melsungen.
Was für Kracher, auch aus hessischer Sicht.
Und Gummersbach spielt auch noch. Sorry.
Und Gummersbach, genau. Ich wollte gerade sagen, die spielen ja auch europäisch dieses Jahr. Ja, viele tolle Geschichten. Das wird auf jeden Fall auch eine tolle Geschichte, eine tolle Reise für die MT. Das hat man sich ja irgendwie schon seit Jahren gewünscht, dass das mal reicht. Jetzt kann man sich wirklich auch auf europäischer Ebene beweisen und wir werden es natürlich mit einem besonderen Blick da auch mitverfolgen.
Auf jeden Fall. Das werden wir tun und dann melden wir uns nach der Pause wieder mit Basketball, Tennis, NFL, Eishockey und Motorsport. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit zunächst einmal dem Basketball, Benni. Und bevor wir zum Basketball in Deutschland kommen, müssen wir auf jeden Fall über zwei andere Themen sprechen. Thema Nummer 1, die NBA-Legende LeBron James hat in einem Vorbereitungsspiel auf seine 22. Saison in der NBA Geschichte geschrieben, schreibt die Sportschau. Er stand mit seinem Sohn Bronny auf dem Court. Guck mal, die Familien-Connection der Jameses wird endlich Realität.
Ja, siehst du mal. Also, ja, dass die beiden noch zusammen auf dem Platz stehen können, tolle Geschichte. Und ja, also
so. Wie die Ahonen im Skispringen. Das war der andere große Traum.
Das, genau. Der ja auch plötzlich im Nationalwettbewerb wieder plötzlich da war.
Ja, und dann auf der anderen Seite, also wir gucken natürlich, ob die John, wie schreibt man, Jameses, es ist dann auch in der Regular Season schaffen, zusammen auf der Platte zu stehen, aber die Geschichte aus deutscher Sicht ist natürlich, dass Leonie Fiebig und Nuara Sabali in der WNBA mit New York Liberty nur nach dem Titel greifen können. Die haben nämlich die amtierenden Titelträgerinnen von den Las Vegas Aces in den Halbfinalserien rausgeschmissen und spielen nun, am 11., am 13. und am 16. die ersten drei Spiele in der Finalserie um den Titel in der WNBA. Das ist richtig, richtig stark und eine davon ist sogar das erste Jahr drüben in der Liga.
Ja, ganz genau. Nämlich Leonie Fiebig, die übrigens direkt ins All-Rookie-Team gewählt wurde. Das steht jetzt schon fest für die WNBA. Eine tolle Geschichte da. Sie spielt ja auch gerade deutlich mehr als Nayara Sabelli. Aber trotzdem eine sehr tolle, sowieso eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und auch die Besonderheit, dass das Team, was die da jetzt im Halbfinale geschlagen haben, genau das Team war, gegen das sie letztes Jahr in der Finalserie ausgeschieden sind, nämlich gegen die Las Vegas Aces. Jetzt hat man sie im Halbfinale bereits 3-1 ausgeschaltet. Das heißt, beste Voraussetzungen, um hier vielleicht auch am Ende den Titel einzufahren.
Ja, genau so sieht's aus. So, und in der Basketball-Bundesliga kann man natürlich erwähnen, dass zum Thema Euroleague vielleicht, die Bayern haben den SAP-Garten auch im Basketball eröffnet, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Am Donnerstag hat man Real Madrid geschlagen, guter Auftakt in die Euroleague, während Alba gegen Panathinaikos verloren hat. Das war wenig überraschend, das war so Spieltag Nummer 1 in der Euroleague. Und dann zum Basketballgeschehen in der BBL kann man sagen, dass die Münchner einen interessanten Gegner hatten. Nicht wahr, Benni?
Genau, die BG aus Göttingen. Aber da muss man auch dazu sagen, die haben sich tatsächlich mit allem gewehrt, was sie haben. Kurz vor der Halbzeit hatte ja sogar die BG noch geführt mit 45-43. Und dann am Ende, war es dann leider gegen Ende doch zu Ende mit den Hoffnungen. 81-95 für München. Man tut sich weiterhin schwer, aber man holt diese Punkte eben. Ganz im Gegensatz zu dem, was gerade bei Alba passiert in Berlin, oder? Weil da wartete nämlich die nächste Niederlage auf Alba Berlin. Am Ende 87-91 gegen die Telekom Baskets Bonn. Okay, zugegebenermaßen, die Bonner sind natürlich immer eines der Teams, womit man auch rechnen muss in den Playoffs. Aber was bei Alba gerade funktioniert, irgendwie so richtig sind sie noch nicht ins Laufen gekommen.
Göttingen des Ostens.
So ungefähr, also wirklich erschreckend. 3 Spiele, nur
die
ein
Sieg. Die BG ist dabei ein letzter, Benni.
Ja, ich weiß.
Die spielen sonst nicht ganz unregelmäßig europäisch.
Das war in den letzten 2 Jahren, das war auch ein bisschen eine Ausnahme, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, in Göttingen ist man schon...
Aber der Downfall ist schon... Hast du eine Erklärung dafür?
Dafür müsste ich regelmäßig die Spiele sehen.
So als Insider, als ehemaliger Insider.
Du warst doch mal in Göttingen. Nee, das kann ich leider nicht so richtig, aber man sieht da ja auch, es gibt 3 Teams davor, ganz viele Teams, die nur einen Sieg haben. Das heißt, da kann man sich auch schnell wieder ransetzen. Gut, das muss man ganz klar sagen. Man hat die ersten Spiele auch gegen unterklassigere Teams verloren, aber die Chancen sind noch genug da. Und es gibt genug Teams, die da in den Abstiegsstrudel durchaus noch sich dazugesellen können.
Ja, genau. Also am Ende ist Platz 10 ja der Rettungsanker, um noch irgendwie in die Playdowns zu kommen. Also wir drücken die Daumen, dass es in Göttingen dann mal wieder rund läuft. Nächster Gegner Ludwigsburg. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Tennis, wenn ich mich jetzt nicht irre, gucke ich gerade mal in die Pokalrunde rein. Genau, nächste Woche ist Achtelfinale im BBL-Pokal, das vielleicht noch der kleine Hinweis. Göttingen hat gegen Würzburg die Aufgabe, Frankfurt spielt gegen Oldenburg. Bonn spielt gegen München, das wird sicherlich ein interessantes Achtelfinale, da sprechen wir auf jeden Fall nächste Woche drüber. Und dann gehen wir in Tennissport und da hat sich Sascha Zverev zurückgemeldet, Luca. Luca sage ich schon, Benni, um Gottes Willen, das darfst du rausschneiden.
Hallo, bitte. Ja, leider deswegen bleibt das drin. Alexander Zverev, wir alle haben es ja mitbekommen. Er hat ein paar Wochen sich gesundheitlich zurückgezogen. Da handelte es sich ja um eine Lungenentzündung. Zum Auftakt jetzt des nächsten Tausender-Turniers in Shanghai hat er sich zurückgemeldet. Das auch erfolgreich. Gegen den Italiener Mattia Bellucci gewann er in Runde 2 mit 6-4, 6-2. In 96 Minuten schaffte er damit den Einzug in die dritte Runde. Tat sich sehr lange schwer, um das Spiel von Bellucci zu breaken. Am Ende hat es aber funktioniert und er ist komfortabel in die nächste Runde eingezogen. Da wartet jetzt, glaube ich, der Niederländer Griekspor, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es gerade nicht auf, aber ich meine, ich habe das gelesen. Also auch dort ein schlagbarer Gegner und nochmal das Ziel, vielleicht auch mit einem guten Ergebnis so langsam in Richtung Winter zu schlittern, wollte ich sagen.
Zu slittern, das bleibt auch drin, sehr gut. Dann kann ich euch noch sagen, dass es in den beliebten Teamwettbewerben Davis Cup und Billie Jean King Cup nächstes Jahr zu einer Modusveränderung kommt. Die Gruppenphase, die ehrlicherweise auch nie so wirklich gut ankam, ist wieder Geschichte. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Gruppenspiele von, keine Ahnung, Deutschland gegen Kroatien in Timbuktu stattfinden, dann war in der Regel niemand aus Timbuktu da am Start. Und das soll sich jetzt wieder ändern. Das heißt, die Gruppenspiele an Orten, wo eben die Gastgeber nicht beteiligt sind, werden so abgeschafft. Stattdessen gibt es dann K.O.-Spiele zusätzlich zu Hause und auswärts jeweils. Das geht dann Ende Januar los und die deutsche Davis Cup Auswahl ist ja auch mit dabei. Ähnlich wird das beim Billie Jean King Cup sein. Nächstes Jahr wird es noch eine Gruppenphase mit 7 Dreiergruppen geben und 2026 wird es dann im Damenturnier so sein, dass da auch dann diese Heim- und Auswärtsspiele kommen. Nächstes Jahr ist die deutsche Mannschaft in der Qualifikationsphase dabei. So, Finalturnier steht ja auch noch dieses Jahr an, das ist ja dann Ende November, aber das haben wir schon thematisiert, Davis Cup und Billie Jean King Cup. Erstes Mal dieses Jahr zum selben Zeitpunkt, zeitweise, aber auf jeden Fall zum ersten Mal am selben Ort. So, beides nämlich in Malaga. Das Ende November sprechen wir dann drüber.
Ganz genau, und wir gehen jetzt in die NFL, denn auch dort gibt es einiges, worüber wir zumindest kurz und knackig reden müssen. Zum einen, ja, müssen wir über die Jacksonville Jaguars sprechen. 25 Jahre alt ist übrigens das Team geworden an dem Tag, wo die Jacksonville Jaguars ihren ersten Saisonsieg seit 9 Monaten einfahren. Was eine Geschichte, 37-34 am Ende gegen Indianapolis Colts. Ja, das ist der letzte Sieg am 31. Dezember 2023 gewesen. Also ja, wirklich eine lange, lange Zeit. Auch sowas gibt es in der NFL.
Das Krasse ist ja, sie haben nicht nur das erste Mal seit 9 Monaten wieder gewonnen, sondern der letzte Sieg war ein 26-0. Das heißt, es war nicht auch irgendwie so ein knappes Ding, sondern richtig haushoch. Also das haben die wenigsten erwartet. Ja, was gibt es sonst aus der Spielwoche 5 aus der NFL zu berichten? Erfolgreicher waren die Washington Commanders. Sehr, sehr turbulent war es bei den Bengals gegen die Ravens. Das hat Baltimore gewonnen mit 38-41 aus Cincinnati-Sicht. Joe Burrow war richtig stark unterwegs. Und du hast unter anderem noch was. Ja, wir machen vielleicht vorher noch den Sieg der Giants gegen die Seahawks und auf der anderen Seite, Benny, das wollte ich nämlich eigentlich erwähnen, das London Game ist nicht nur deshalb spektakulär gewesen, das erste in dieser Saison, diese Woche gibt es auch noch eins, weil es in London stattfindet, im einzigen für die NFL ausgerichteten Stadion in Europa, sondern auch, weil ein gewisser Herr Rogers eine gewisse Marke durchschritten hat.
Ja, und das eine Marke, die, glaube ich, vorher nur 8 andere Quarterbacks zustande gebracht haben. Keiner davon ist noch aktiv. Aaron Rodgers eben schon. Der mittlerweile 40-Jährige knackte nämlich die Schallmauer von 60.000 Passing Yards. Ja, hat trotzdem nicht gereicht für einen Sieg gegen die New York Jets. Am Ende 17-23 verloren. Für die New York Jets, sorry. Gegen die Vikings. Aber ja, was eine Schallmauer. Das zeigt nochmal, in was für einer Dimension sich Aaron Rodgers wirklich als Quarterback in seiner Karriere und bis heute bewegt hat und bewegt. Also, ja, der Spieler, der vielleicht noch am nächsten rankommt, der auf 1 ist, der aber kürzlich noch gefühlt aktiv war, das war Tom Brady. Ja, ohne große Überraschung liegt der auf Platz 1 mit 89.000 Yards. Ich glaube, das wird ein bisschen eng für Aaron Rodgers, dass er das noch schafft, aber ein, zwei Plätze lassen sich da sicherlich noch gut machen, weil, wie gesagt, er ist noch der einzige Aktive, wird ja noch einige Yards auch in diesem Jahr noch sicherlich zustande bringen und das ist auf jeden Fall ja, ein weiterer Rekord oder eine besondere Aktion, etwas, worüber wir auf jeden Fall hier sprechen müssen.
Ja, richtig. Also ich glaube, wenn er Tom Brady in der Rangliste noch einholen will, dann sollte er ein anderes Karriereausstiegsdatum wählen, als es Yogi Bitter jetzt getan hat.
Das stimmt.
So, und wenn wir über Spieltag Nummer 5 in der NFL sprechen, müssen wir natürlich auch noch sagen, dass ein Spiel aussteht. Die Chiefs spielen noch gegen die Saints und wenn die Chiefs gewinnen, haben sie 5 Siege aus 5 Spielen und eine Mannschaft hat das schon geschafft und zwar die Minnesota Vikings. Die haben nämlich im 5. Spiel das 5. Mal gewonnen, unter anderem ja da erfolgreich gewesen, weil sie am Wochenende, jetzt ist es mir davon gesprungen, 23-17 gegen die New York Jets gewinnen, so rum, jetzt haben wir es aber. Der NFL-Part heute ein wenig außer Kontrolle geraten. So, und dann würde ich sagen, springen wir in den Eishockeysport, Benny, denn da lief es aus hessischer Sicht, sage ich mal, durchwachsen. In Liga 1 richtig gut, die Löwen Frankfurt in Düsseldorf mit einem 0-3-Sieg, also Düsseldorf 0, Frankfurt 3, also 3:0 Sieg für Frankfurt. Und in der DEL 2 lief es gar nicht gut. Bad Nauheim verliert 0:4 in Rosenheim und die Kassel Huskies verlieren zu Hause gegen Landshut mit 1:3 und ja, können sich nicht so absetzen, wie wir das letzte Saison zum Beispiel gesehen haben.
Ja, ganz genau. Aber dafür gab es ja auch ein bisschen Spannung und ein paar Schlagzeilen aus der ersten deutschen Eishockey-Liga. Zum Beispiel ja, siegen da einige Favoriten einfach weiter. Bremerhaven zum Beispiel bleibt nach 2 Spielen immer noch ohne Gegentreffer. Diesmal fertigten sie Iserlohn ab mit 5:0 nach 2 Spielen, also 14 Tore, 0 Gegentreffer. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Und auch die Eisbären Berlin, der dritte Sieg in Serie, 6:2 am Ende, gewann man gegen die Nürnberg Ice Tigers. Auch da, ja, es setzen sich die Favoriten weiter ab. Ein anderer Favorit aber mit München, mit Red Bull München, mit dem EHC München. Die verloren da tatsächlich 4:6 gegen die Kölner Haie. Gut, gegen die Haie, auch die, mit denen muss man natürlich auch rechnen.
Ja, genau. International gesehen können wir sagen, dass die NHL gestartet ist, also die amerikanische Eishockeyliga, die beste der Welt, und zwar mit dem Auftaktspielen in Prag. JJ Peterka ist ja Deutscher, spielt bei Buffalo, der hat sich eine Gehirnerschütterung geholt, eine gute Besserung, und Buffalo hat auch zweimal verloren gegen die New Jersey Devils, und jetzt in dieser Woche, also quasi morgen, ist ein Spiel, Mittwoch 2 und dann geht es Donnerstag und Freitag richtig los, startet dann die NHL dann in die Vollen. Das Ganze könnt ihr sehen, auf jeden Fall bei Sky und ich glaube im Free-TV. Mal gucken, wie sich ProSieben Max entscheidet, ob sie den Spaß weitermachen oder wie sie den Spaß weitermachen. Genau, das zum Thema Eishockey und dann, Benny, Motorsport. Ich habe mich so ein bisschen echauffiert, weil alle Medien in den letzten Tagen ja tituliert haben, das große Comeback, das erste Mal öffentlicher Auftritt, die Tochter von Michael Schumacher hat geheiratet. Also quasi die Schwester von Mick, und es soll wohl einen öffentlichen Auftritt oder der Fakt gewesen sein, dass Michael Schumacher auf dieser Hochzeit zu Gast gewesen sein soll. Es gibt keine öffentlichen Fotos, zumindest sind mir keine begegnet. Es gibt so ein verschwommenes Bild, wo man irgendwie so eine Hochzeitsgesellschaft zu sehen scheint. Aber, also, das ist so ekelhaft, dass sich wieder alle draufstürzen. Lass den Mann doch einfach. Wenn es da was zu berichten gibt, dann wird er was zu berichten sein. Und wenn nicht, dann hoffen wir einfach weiter und Hashtag Keep Fighting Michael. Kann nicht so schwer sein, oder?
Tja, so ist es, möchte man meinen. Am Ende, ja, ist es aber immer noch die Medien oder die Aufmerksamkeitsökonomie der Medien, die dem natürlich keinen Gefallen tut. Es ist natürlich sehr schade, wie hier dann damit umgegangen wird, aber scheinbar ist dieses Interesse, auch dieser Boulevard-Deske-Anstrich durchaus auch etwas, was die Leute gerne lesen. Es ist ja sehr schade in dem Fall, weil ja Michael Schumacher, genau, man wünschte sich, die Familie würde tatsächlich in Ruhe vielleicht auch ja mit dem Leiden klarkommen können, ohne dass sich alle Medien draufstürzen, aber ja, was soll man dagegen tun?
Ja, wir sind übrig, also natürlich sind wir genauso neugierig, aber
natürlich.
Mein Gott, Respekt gehört dazu. Zum Medienkrieg bei den Schumachers gehört natürlich auch, dass Cora Schumacher gerade ziemlich wilde Dinge getan hat, denn die hat die Privatadresse von Ralf und dem Sohn David und auch der Freundin, die auch Rennfahrerin, verkündet. Also die werden belagert, Benny. Die Schumachers haben gerade komplett Medienspektakel. Es ist absurd.
Ja gut, über Cora kann man
Die werden nur von Paparazzis belagert.
Ja, über Cora Schumacher kann man, glaube ich, nochmal,
da sollen sie. Das soll nicht hier jetzt unser Thema sein, aber trotzdem.
Ja, es ist wirklich, wenn bestimmte Personen aus einer Familie dann doch eben gerne in die Öffentlichkeit gehen oder in der Öffentlichkeit existent bleiben wollen, gehen sie eben auf Schritte ein, die man sich so meistens nicht wünscht. Dazu, zu diesem Schlag würde ich Cora zählen, sage ich mal.
So, und ich würde das Thema damit dann auch schließen wollen, glaube ich. Es gab kein Formel-1-Wochenende, stattdessen kann ich euch einen kurzen Zwischenstand geben aus der MotoGP, und es lohnt sich heute tatsächlich auch wirklich, denn Francesco Bagnaia, der Dominator dieser MotoGP-Saison, hat in Motegi beim großen Preis von Japan übrigens ein Oval, das gibt es auch nicht so oft außerhalb von der USA, seinen 8. Saison-Grand Prix eingesammelt. Das ist vorher nur so Legenden wie natürlich Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez gelungen. Das gibt noch 4 Rennen ausstehen, unter anderem Phillip Island in Australien, da die nächste Austragungsstätte, und in der Formel 1 sind es ja noch 6 Rennwochenenden. Da geht es nicht diese, sondern auch nächste Woche in Texas, in Austin weiter auf dem Circuit of the Americas. Und ja, das zum Motorsport aus der Formel 1 ist vielleicht noch nachzutragen, dass Renault bekannt gegeben hat, ab 2026 keine Formel 1 Motoren zu bauen. Das heißt, Alpine wird zum Kundenteam, mutmaßlich Mercedes beliefert, aber das werden wir sehen. Ansonsten warten wir auf das nächste Rennwochenende. Und dann warten wir auf den Fußball. Richtig, Benny?
So ist es. Darüber muss auch noch zu sprechen sein, unter anderem erneut über einen neuen Trainer bei Schalke 04, über die Länderspielpause. Da gibt es ja auch eine besondere Nominierung, und natürlich über Europapokal und die Bundesligen. Bis gleich.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite, und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2-mal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wie Benni eben schon erwähnt hat, Europapokal, Ligenwochenende, neuer Schalke-Trainer, Länderspielvorschau, viel zu besprechen. Und wir starten mit der Europapokalwoche in den vergangenen Tagen und mit dem ersten Europapokal-Hauptrundenspiel des ersten FC Heidenheim gegen Olympia Ljubljana. Am Ende ein 2:1-Sieg durch einen Elfmeter von Paul Wanner. Was für eine Geschichte. Ich fange jetzt nicht wieder an mit Regionalliga aus 2009, aber es ist einfach fantastisch.
Ja, ganz genau. Über das Wie und wie man die Punkte jetzt eingefahren hat. Man hat gewonnen gegen den slowenischen Hauptstadtclub, gegen den Meister. Das ist das Wichtigste. Und plötzlich hat man 3 Punkte nach einem Spiel in der Conference League auf europäischer Ebene da stehen. Und auch in der Bundesliga sieht es ja weiter in Ordnung aus, spielerisch. Ich glaube, besser hätte man sich das nicht vorstellen können. In der Ostalb.
Ja, nächste Reise geht dann in Richtung Zypern, Paphos FC am 24.10. Übrigens auch Chelsea erfolgreich gewesen, das ist ja so der Top-Favorit in der Conference League. So, kommen wir in die Europa League. Da gab es ja letzte Woche oder davor die Woche das spektakuläre 3:3 der Frankfurter Eintracht gegen Pilsen. Diesmal lief es etwas besser, hatten die wenigsten in der Art und Weise erwartet, aber am Ende ein richtig überzeugender 3:1-Sieg gegen Beşiktaş Istanbul. Am Ende nochmal ein unglückliches Gegentor gefangen, aber die Entdeckung des Spiels war auf jeden Fall Kauar Santos, der ja jetzt auch gegen die Bayern im Tor gestanden hat und einen richtig guten Eindruck hinterließ.
Ja, so ist es. Also aus dem Nichts hat er dann ja auch noch einen Elfmeter gehalten gegen Beşiktaş. Sensationell.
Gegen Ciro Immobile, der vorher noch nie einen Elfmeter in einem UEFA-Wettbewerb verschossen hat.
Siehst du mal, ja. Und du wirst einfach mal als junger Torwart in den Ring geworfen und er performt direkt. Ja, aber trotzdem, man muss natürlich die gesamte Eintracht-Frankfurt-Mannschaft erwähnen, die wirklich wieder gerade offensiv einen hervorragenden Job erledigt hat. Dieses Zusammenspiel aus Marmoush, Knauf und Co., das macht da vorne gerade richtig Spaß. Und ich glaube, da können wir uns auch noch weiter auf die Eintracht freuen, die ja durchaus gerade aufmerksam auf sich macht. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Der Start ist gemacht. Man hat jetzt diese Punkte, die man erst am ersten Spieltag gegen Pilsen liegen lassen hat, wettgemacht gegen eindeutige 3 Punkte gegen die starken Istanbuler von Beşiktaş und kann damit, glaube ich, jetzt noch 2 Spielen relativ zufrieden sein.
Ja, genau. Wir sind zwar jetzt gar nicht... Ja doch, ja genau, hier doch, sehe ich. Ja. Ja, Hoffenheim gegen Dynamo Kiew, das zweite Spiel, frühe Anschlusszeit, 2 Tore vor Adam Lozek. Also auch die Sinsheimer da weitergekommen in Richtung, wir ziehen in die nächste Runde ein, Ligaphase, also dann besser bestritten als beim Auftakt gegen Midtjylland. Porto gegen Manchester United 3:3, Wahnsinnsspiele, also auch über den deutschen Kontext hinaus sehr, sehr interessant. So, und dann kommen wir zur Champions League, das war ja so ein paar Tage vorher. Und dann steigen wir ein am Dienstag mit dem ersten Europapokalspiel oder ersten Champions League-Spiel des VfB Stuttgart seit dem Aufeinandertreffen gegen Barcelona im Jahr 2010. Und am Ende gab es eine Punkteteilung gegen Sparta Prag. 1:1 heißt es am Ende in der Hauptstadt von Baden-Württemberg. Aber ich habe mir das Spiel angeguckt, zumindest die erste Hälfte. ich hatte wirklich Gänsehaut bei der Stimmung, die die da verbreitet haben. Ganz großes Kino.
Absolut und am Ende ja auch ärgerlich. Das war ja ein absolutes Traumtor zum 1:1 von Prag. Da per Linksschuss, ich weiß gar nicht, wie der Spieler hieß, aber das war sehr, sehr
Kairinen, oder? Ist das dieser Finne?
Ja, es war ein Finne, auf jeden Fall. Kann sein.
Kairinen, ja.
Okay. Auf jeden Fall, ja, eine solide Leistung von Stuttgart. Da wäre auch mehr drin gewesen. Aber die Stimmung, genau, die geht einfach über alles andere hinweg und zeigt einfach, ich glaube, als Stuttgart will man halt jetzt auch wirklich Spaß haben in diesem internationalen Geschäft. Man hat sich zweimal gut präsentiert gegen ein Team wie Madrid und eben jetzt gegen Sparta Prag. Und ja, man kann nur hoffen, dass da jetzt auch nochmal ein Sieg bei rumspringt. Ich bin mir sicher, mit dieser engagierten Leistung wird es noch dazu kommen, dass der ein oder andere Sieg bei rumspringt. Es sieht gut aus. Ein paar mehr Tore sind dann aber in Dortmund gefallen. Ich sag mal so, was für eine komische Saison vom BVB bisher. Jetzt gewinnt man 7:1 gegen Celtic Glasgow. 7:1 Adeyemi, ja, wieder mit einer Top-Leistung. Ja, und verletzt sich dann auch noch.
Ja, das war natürlich total bitter. Die Schotten wurden ziemlich vorgeführt. Wenn wir uns das natürlich im Spiegelbild des Union-Spiels vom Wochenende angucken, kann man das wirklich nicht mehr so alles verstehen. Es war natürlich ein wirkliches Spektakel. Ich habe das am Dienstag leider nur. Also ich habe die späte Anschlusszeit nicht gesehen, deswegen habe ich diesen vollen Epos nicht mitbekommen, aber es war ja schon sehr, sehr früh sehr krass. Also es stand ja zur Halbzeit schon 5:1, es stand nach 11 Minuten 2:1 für Dortmund. Es war ein wie losgelöstes Fußball-Event, was da im Westfalenstadion abging und dass Dortmund ja irgendwie jetzt recht weit in die Tabelle spielt. Aber was das am Ende wird und welche realistischen Chancen man am Ende hat, kann man, glaube ich, wirklich noch nicht festhalten, eben weil es so inkonsistent ist, inkonstant vor allem. Müssen wir, glaube ich, noch weiter beobachten. Weiteres deutsches Team ebenfalls am Dienstag am Start. Leverkusen gegen Mailand am Ende ein spätes 1:0 durch. Ich meine, Boniface wäre es gewesen. Zu Hause Heimsieg in der Champions League, Heimpremiere ja dann auch seit Ewigkeiten mal wieder zu Hause Champions League gespielt. Also Leverkusen auch mit einem ganz guten Start. Zwei Spiele, zwei Siege.
Ja, definitiv gegen so ein Team dann auch tatsächlich den Sieg davongetragen zu haben, ist auch hier wieder eine tolle Geschichte. AC Mailand ist ja auch kein Team, wo man jetzt einfach mal drüber schlendert. Ja, und das müssen sich die Bayern wohl am Mittwoch aber gegen Aston Villa. Man dachte sich, ja, Bayern geht hier als Favorit in die Partie. Diese Offensive, das kann doch gar nicht anders kommen, als dass man hier auch Aston Villa in Birmingham ja deutlich schlägt. Aber nö, am Ende 0:1, die erste Saisonniederlage ausgerechnet gegen Aston Villa in der Champions League.
Ja, das war wirklich wild. Es gab ja dann auch noch ein aberkanntes Tor in der 22. Minute für Aston Villa. Das war ja der erste Schockmoment für die Bayern und für die Bayern-Fans und alle, die darauf gehofft haben. International sind es ja dann auch immer noch so ein paar mehr bei den Bayern. Ich glaube, da schließe ich mich auch ein. Am Ende gab es noch ein paar Gelegenheiten. Da hat man sich doch noch gerne noch mal ein bisschen Zeit gelassen auf der Seite der Birmingham-Fans. Aber Villa Park, Champions League, auch das stimmungsmäßig absolute Ekstase-Veranstaltung. Klar, englische Fans sind oft deutlich ruhiger, aber wenn sie laut sind, dann sind sie laut und das war krass. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß beim Zuschauen gemacht, auch wenn es natürlich ja, sportlich gesehen aus deutscher Sicht nicht ganz so gut lief. Upamecano und Kim, naja gut, das große Lichträtsel bleibt halt einfach. Wir werden nicht schlau werden, warum es so kam, aber am Ende hat man echt auch nicht mehr viel Möglichkeiten gehabt, da defensiv oder auch offensiv nachzusteuern. Also ich gucke mal, am Ende des Spiels waren von den Feldspielern nur Dyer, Guerrero und Thomas Müller ohne Einsatz. Es wurde Goretzka eingewechselt, schön für ihn, aber im Hinblick der letzten Wochen schon überraschend. Ja, das läuft von dem wir spielen das Spiel zu Ende und nutzen unsere Chancen, Modus noch nicht ganz so gut, sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Villa, als auch jetzt gegen Frankfurt.
Ja, absolut. Wir werden gleich sicherlich nochmal auf die Bundesliga gucken, deswegen will ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil über die Partie müssen wir natürlich gleich auch noch reden. Deswegen würde ich direkt.
Einmal Leipzig, immer Leipzig.
Genau. Gucken wir direkt natürlich nochmal auf die Leipziger. Was soll man sagen? Bisher läuft es ja eigentlich ganz gut, aber gegen Juventus, man hätte denken können, Es ist was drin, ein Spiel auf Augenhöhe, das war's auch. Am Ende bleiben aber wieder die Punkte gegen ein Team, wo man sich eigentlich mit auf Augenhöhe befindet, liegen und wieder muss man mit 0 Punkten vom Platz gehen.
Ja, am Ende jetzt Tabellenplatz 29. Šeško schießt 2 Tore, am Ende ist aber auch Vlahović doppelt erfolgreich und es gibt am Ende noch das 2:3 und zwar in Unterzahl von Juventus Turin. Das war schon wirklich eine echte Hausnummer, richtig bitter. Aber auch da sind ja noch genug Spiele zum Nachsteuern. Ich denke, wir müssen es jetzt nicht noch länger machen als ohnehin sowieso schon. Und ich würde sagen, natürlich blicken wir in der übernächsten Woche nochmal drauf, wie das dann in der Champions League weitergeht. Partien sind, Achtung, haltet euch fest, wieder einmal in Madrid, diesmal Borussia Dortmund, Juventus Turin, jetzt Leipzig geschlagen, empfängt dann den VfB Stuttgart und am Mittwoch haben wir Stade Brest, ja, Überraschungsmannschaft, ganz weit oben in der Tabelle, empfängt Bayern 04 Leverkusen den amtierenden deutschen Meister, Barcelona empfängt im Olympiastadion mit Hansi Flick Bayern München, das wird auch sehr, sehr interessant und Leipzig empfängt Liverpool, auch das wirklich spektakuläre Spiele. Die Champions League Ligaphase, so sehr wir sie auch verteufelt haben, ist irgendwie schon noch so ein bisschen geil.
Ja, ich glaube, wir haben uns sogar mit Verteufeln relativ zurückgehalten. Wir haben natürlich ein großes Fragezeichen hingestellt, aber wir haben schon gesagt, lass uns mal warten. Und bisher muss man sagen, also Top-Spiele en masse, spannend wie sonst was. Und ja, man muss natürlich sehen, wie es dann am Ende aussieht, ob man damit zufrieden ist mit dieser Gruppenphase, wenn die Gruppenphase vorbei ist. Aber bisher muss man sagen, ja, es ist schon sehr spektakulär. Das kann man leider nicht, dem kann man nicht widersprechen. Ja, der Übergang von der zweiten in die dritte Liga ist dann wieder ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, den machen wir jetzt, oder?
Ja, ich halte es kurz. Keine Tore in Saarbrücken, 1 Punkt für die Arminia, Rang 7. Vorne ist jetzt Sandhausen Tabellenführer, weil sie gegen den Waldhof gewinnen, Dynamo Dresden verliert und das ist schon wild. 0:0 gegen Aachen gespielt in der vergangenen Woche und jetzt verlieren sie in der Roten Erde gegen Dortmund 2 am Freitagabend. Das ist schon wirklich rätselhaft, was da jetzt in Dresden passiert. Wiesbaden sieht ganz gut aus als Absteiger, wieder oben dran gekommen. Cottbus als Aufsteiger richtig gut unterwegs. Die spielen 0:0, allerdings auch nur gegen Hannover 2. Das ist sehr, sehr interessant, was da in Liga 3 gerade passiert. Osnabrück ist erfolgreich, nachdem sie ja den Trainer rausgeworfen haben, weiterhin Tabellenletzter. Also in der dritten Liga ist ordentlich Feuer drin und da geht es natürlich auch munter weiter. Auch wenn jetzt erstmal wieder Länderspielpause ist, das gilt ja auch für Liga 3. Und Kollege Koschinat hat sich ja davon gemacht, Arminia gegen Osnabrück am 20.10. ohne Koschi. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, zweite Liga finde ich deswegen sehr spannend, Benny, weil ich nach der Länderspielpause bei dem ersten Auftritt des neuen Schalke-Trainers bin. Und ich würde da sagen, zum Themenkomplex zweite Liga würde ich jetzt an dich übergeben. Wo du anfangen willst, bitteschön.
Ach, du bist in Hannover?
Ich bin in Hannover.
Ja, dann kannst du dich direkt mit Paul, Focki und Martin absprechen. Ich kann da leider.
Hab ich nicht. Schon.
Ach ja, siehst du mal, guck
ich
mal.
Weiß. Ja, ich hab dich ja so.
Hier werden Querfronten gezogen, ohne so, dass ich davon weiß.
Wir sitzen gegenüber. Ich glaube, wir sitzen auf der Haupttribüne, sitzen auf der Gegengrade. Es kann alles drin bleiben, ist ja kein Geheimnis. Ihr werdet es genau. Ja sehen. Ja, das wird lustig.
Das wird lustig. Ich glaube, Hannover ist auch oft in den letzten Jahren meistens ein dankbarer Gegner für Schalke gewesen. Man hat die Punkte oft geholt.
Heimspiel.
Ja, und auch in dieser Woche.
Wie Hoffenheim,
ja. Aber ja, am Wochenende ging es eben im Topspiel, 20.30 Uhr. Und das muss man wirklich von diesen Namen her sagen. Es ist ein Topspiel in der zweiten Liga, Schalke gegen Hertha BSC Berlin. Parallel übrigens Topspiel in der ersten Liga war Mainz gegen
davor
St. Pauli.
Davor Pauli Mainz.
Genau. Ja. Das muss man vielleicht nochmal im Vergleich stellen und dann hinterfragen.
Zweimal Zweitliga-Topspiel am Samstagabend.
Ja, genau, so ungefähr. Und Schalke hat sich eigentlich ganz gut präsentiert, früh das Gegentor gefangen, am Ende aber trotzdem, das Spiel gedreht, 2:1, nur um dann ja doch noch das 2:2 zu fangen, durch einen etwas dubiosen Elfmeter, der immer noch diskutiert wird in Schalke-Foren, wo der Videobeweis nicht nochmal drüber geguckt hat, fand ich auch etwas kurios, trotzdem ein Punkt gegen Hertha. 4 Punkte unter Interimstrainer Fimpel. Ich glaube, man kann sich soweit nicht beschweren. Auch das Spiel hat wieder etwas mehr Konstanz im Spiel, hat man gesehen.
Zitat, es war eigentlich ein ganz guter Auftritt der Schalker. Wir haben ein frühes Gegentor gefangen. Zitat Ende. Sehr schön. Ja, das Spiel aller Spiele war natürlich zum einen das 3:3 zwischen dem Spitzenklub, dem KSC und den Darmstädtern unter Kofeld, die jetzt auf dem Relegationsrang weiter rangieren, am 3:3 am Freitagabend, wie gesagt. Regensburg weiter, Tordifferenz -18. Ein erzieltes Tor in 8 Spielen, aber trotzdem 4 Punkte, verlieren jetzt gegen Paderborn, ohne ein Tor zu erzielen. Der erste FC Köln ist gegen Ulm erfolgreich, der KSC verliert in Elversberg beim Pseudo-Derby, Nürnberg siegt gegen Preußen Münster, Düsseldorf verliert in Unterzahl gegen den HSV 0-3. Bleibt aber Tabellenführer und Braunschweig siegt im Derby, das ist auch wild, jetzt auf Platz 15 gesprungen gegen Hannover mit 2-0 und das Spiel aller Spiele, Magdeburg gegen Greuther Fürth, 2 Elfmeter, weil Spieler den Ball in die Hand genommen haben, obwohl das Spiel läuft. So einfach so, also bewusst in die Hand nehmen, weil sie denken, es ist abgepfiffen.
Ja, das waren kuriose Situationen, so muss man auch erstmal einen Elfmeter bekommen. Ich habe die Szene auch mehrfach gesehen. Warum da Gideon Jung das Gefühl hatte, die Partie wurde noch nicht gestartet, das lässt mich immer noch rätseln zurück, weil die Situation war eigentlich eindeutig, ohne dass ich die komplette Szene gesehen habe, im Sinne von minutenlang. Deswegen, ja, wirklich eine kuriose Situation. Aber ja, ich glaube, Magdeburg kann auch mit diesem Punkt trotzdem irgendwie leben. Ich meine, niemand hätte gedacht, dass Magdeburg nach 8 Spielen auf Rang 2 dieser zweiten Liga rangiert. Und es läuft weiterhin sehr, sehr gut. Es ist beeindruckend, was die für eine Konstanz aktuell an den Tag legen und wie mutigen Fußball die spielen.
Ja, das ist schon wirklich alle Achtung wert. Magdeburg hatten auch, glaube ich, echt nicht so viele auf dem Zettel, ehrlicherweise. Also Karlsruhe ja schon, aber Magdeburg weiß ich nicht. Mal gucken, was Paderborn jetzt da macht. Das freut mich natürlich jetzt auch nicht wirklich. Schauen wir mal, wie das weitergeht nach der Länderspielpause. Übrigens Darmstadt gegen Köln, auch sehr, sehr interessant. Hannover, Schalke, wie gesagt. HSV Magdeburg, vermeintliches Topspiel am Sonntag. Also wir schauen uns das auf jeden Fall gründlich an, sprechen jetzt aber erstmal ganz kurz noch über Liga 1, bevor wir über die Länderspielpause sprechen. Nein, stopp, machen wir nicht, denn du sagst mir erst, was du von Kees van Wonderen hältst. Go Ahead Eagles und Heeren Veen waren seine letzten Vereine unter anderem.
Ja, und Co-Trainer bei der niederländischen Nationalmannschaft. Das muss man sicherlich auch noch sagen. Und das auch ja, 2 Jahre lang? Von 2, nee, warte mal. Jetzt hier. Jetzt habe ich das nicht. Ah, hier, 2018 bis 2019 war er Co-Trainer bei den Niederlanden, genau. Bevor seinen Haupttrainerstation dann bei den Eagles und bei Heeren Veen. Ja, ich weiß nicht, ich kann zu ihm relativ wenig sagen. Sein erster Eindruck war solide. Man hat gehört, dass er sehr auf defensive Stabilität setzt und viel in die Entwicklung von der Entwicklung junger Spieler hält. Das sind Faktoren, die Schalke gerade braucht.
Ben Manga gefällt das.
Genau, das sind Faktoren, die Schalke gerade braucht. Auch defensive Stabilität, wenn wir sehen, dass Schalke die drittbeste Offensive der Liga hat, aber defensiv aktuell ständig einen Haufen Gegentore fängt, auch durch individuelle Fehler, ist er sicherlich ein interessanter Mann. Und ich gebe ihm natürlich alle Chancen, die er braucht, weil, naja, was soll ich anderes dazu sagen, nach dem, ich glaube, 12. Trainer seit 2019 oder so.
Ja, das ist echt Wahnsinn, das kriegt nicht mal meine Arminia hin. Da geht zwar auch auf und ab immer wieder, aber das ist mit den Trainern doch ein Schalke-Phänomen. Übrigens, nächstes Wochenende bin ich trotzdem im Stadion, beim Vereinsfußball, mutmaßlich. Abschiedsspiel von Fabian Klos, Benny. Schiedsrichter Patrick Ittrich, die beiden Torhüter Manuel Riemann und Stefan Ortega. Das wird ein Feiertag.
Das wird ein Feiertag, ja. Geile Geschichte. Also da freue ich mich auch richtig
Endlich
drauf.
Wieder Tego.
Ja, da wirst du ja auch am Start sein. Ich bin gespannt, was du so zeigst. Ich glaube, du wirst aus dem Grinsen gar nicht rauskommen. Ich will auf jeden Fall ein paar Selfies sehen und ein paar Videos. Und
ja, mal gucken, ob das da so möglich ist.
Bin gespannt. Kennt man sonst ein paar Legenden, die da noch sind? So ein Arthur Wichenjarek oder so?
Das wäre geil. Ich würde sagen, ihr guckt es euch in der Insta-Story an.
Oder
das
so.
Das ist der Tipp. Oder auf dem Arminia-Account. Ihr könnt auch gerne Arminia-Mitglied werden. Wir wollen in unserem Jubiläumsjahr auch noch unser Ziel erreichen. Also das könnt ihr auch gerne machen im Rahmen des Jubiläumsspiels. Es gibt auch noch Karten, also kommt alle vorbei Samstag, wer keine Lust auf Länderspielpause hat. Auf der Alm, Abschiedsspiel für Fabian Klos. Ich glaube, der hat es doch über die Vereinsgrenzen hinweg verdient, dass sich Fußball-Deutschland von ihm gebührend verabschiedet. So, Ende des Werbeblocks. Willkommen zum Bundesligaspieltag. Freitagabend, Sieg von Augsburg gegen die Gladbacher, von denen wir immer sagen, sie können guten Fußball spielen. Aber Augsburg ist halt Augsburg, deswegen ziehen jetzt in der Tabelle daran vorbei, 2-1. Ich denke, wir springen allerdings trotzdem gleich auf den Samstagnachmittag. Bremen verliert zu Hause gegen Freiburg, die Achterbahn schlechthin spielen diese Saison und tatsächlich auf Tabellenplatz 4 stehen. Augenreib, keine Ahnung, was da los ist. Bochum verliert zu Hause gegen Wolfsburg 1-3. Das ist dann auch endlich mal ein Spiel, in dem sich Wolfsburg für das belohnt, was sie können auf dem Platz. Und dann, ja, Benni, Leverkusen, Kiel 2-2 und Union gegen Dortmund 2-1. Zwei Spiele mit einigen Fragezeichen.
Ja, also Leverkusen in dem Fall ja fast noch mehr als bei Dortmund, oder? Weil, also wie dieses 2-2 zustande kam, das kann mir immer noch selbst der Fußballgott nicht erklären. Leverkusen führt nach 8 Minuten 2-0. Man hatte das Gefühl, wow, ein absoluter Kantersieg, weil Kiel in dem Moment absolut nicht auf der Höhe wirkte. Auch noch ein paar Chancen danach, es roch nach 4-0, 5-0. Früh, aber nein, 26. Minute noch das 3-0, das Tor von Boniface, was zurückgenommen wurde. Und dann, gefühlt per Ast oder Chance in dieser ersten Halbzeit, war es der Verteidiger Geschwill, der dann per Kopf bei einer Ecke den Anschluss macht, komplett aus dem Nichts. Und man dachte zur Halbzeit, ja, das ist Fußball, so kann Fußball eben auch aussehen. Und dann gelingt tatsächlich Kiel noch das 2-2 durch einen Vorelfmeter von Jan Fiete Arp, der hier das 2-2 macht in der 69. Minute. Ein Punkt, der natürlich Leverkusen wehtut. Ich glaube jetzt nicht, dass da was Langwieriges dran hängt. Aber für Kiel eine tolle Geschichte. Und ich glaube, da kann man sich echt auch ein Stück weit hochziehen. Ne? Weil der zweite Punkt erst in dieser Saison. Und man hofft ja schon, dass Kiel sich jetzt auch hier ein bisschen beweisen kann.
Der zweite Punkt der Bundesliga-Geschichte. Und der nächste Gegner ist interessanterweise der Gegner des BVB, der auch viele Fragezeichen aufwirft. Eine Niederlage in der alten Försterei und ein Dortmund, das im Vergleich zum Dienstag davor wie ausgewechselt spielt. Benni, ich habe die Konferenz nicht zu Ende sehen können. Was waren jetzt deine Gedanken im Vergleich zum 7-1 gegen Celtic?
Ja, ich hab's leider auch nicht komplett gesehen, aber es war natürlich... Ja, also erstens bezeichnen, dass Kevin Vogt,
nach 10 Jahren, glaube ich, ne?
Ich glaube, seit 10 Jahren, glaube ich, sein erstes
3600
Tor
Tage oder so, ja.
Er hat den Elfmeter bekommen, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Aber trotzdem, was für eine tolle Geschichte für Union. Und dass man dann sogar noch in der ersten Halbzeit durch einen Sonntagsschuss von Vertessen 2-0 in Führung geht, das hätte jetzt auch niemand gedacht. Aber Union mit viel Energie dagegen gehalten, Dortmund... Ja, was soll man da sagen? Wieder auch seine Chancen nicht genutzt, sehr zaghaft agiert. Und ich finde, Union hat auch sehr, sehr stark gegengepresst gegen die Dortmunder, die sichtlich ein Problem damit hatten. Also das, was man auch gegen die großen Teams bei Dortmund bisher gesehen hat, dass sie mit Teams, die Paroli bieten, viel Probleme haben. Das zog sich selbst gegen Union durch diese Partie. Ja, und was man jetzt als erstes über Nuri Sahin sagen soll nach diesen ersten Partien in dieser Saison, ja, man kann es kaum ausdrücken, ne? In welche Richtung es jetzt gehen soll.
Nö, deswegen sage ich einfach nichts mehr dazu. Wir warten weiter ab, in welche Richtung das Pendel jetzt weiterhin ausschlägt. Topspiel auf St. Pauli hat Benni schon angerissen. Pauli gegen Mainz gewinnt am Ende die Mannschaft von Bo Henriksen mit 3-0. Das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Tabellenplatz 10 für Mainz, die richtig gut aufspielen. Pauli steht auf 15. Am Sonntag ist es ein knapper, aber dann doch irgendwie gerechtfertigter Sieg für RB Leipzig auf der Ostalb bei Heidenheim ein 1-0. Stuttgart gewinnt im späten Spiel spielt nur 1-1 gegen Hoffenheim, nachdem Hoffenheim zur Halbzeit sogar führt. Also das ein bisschen Stolperstein vor der Länderspielpause für den Champions League-Teilnehmer. Und dann 17:30 Sonntag, es war der blanke Wahnsinn. Ich durfte arbeiten. Die Artikel waren schon fast geschrieben zur knappen Frankfurt-Niederlage gegen die Bayern und dann kam ein gewisser Omar Mamouche in 90+4 und wir mussten den Artikel nochmal umschreiben. Frankfurt ist explodiert und hat ein Unentschieden wie einen Sieg gefeiert und einen Verlust eines Tabellenplatzes ebenso wie einen Gewinn.
Ja, und wie kann man ihn verübeln, oder? Also das nächste Top-Team geärgert und auch guten Fußball gespielt, auch sich nicht von Rückständen ärgern lassen, das ist... Eine Wahnsinnsgeschichte, eine tolle Geschichte, was Eintracht Frankfurt gerade aufs Spielfeld zaubert. Gerade ein Omar Mamouche macht ja so viel Spaß. Ich weiß nicht, ich habe die Partie leider nicht gesehen, aber vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich habe auf Twitter von einigen Kommentaren gelesen, vielleicht müsse man dann jetzt auch langsam mal über Manuel Neuer reden, weil er eben seit gut anderthalb, zwei Jahren doch auch durchaus immer wieder Ausfälle hat. Das sah wohl hier auch in Teilen zumindest etwas verunsichert aus. Kannst du dazu was sagen?
Boah, ich glaube nicht, dass das das Kernproblem ist. Also klar wird er nicht besser.
Das Kernproblem nicht, ja.
Ist mir jetzt aber nicht so aufgefallen, dass es jetzt haltbare Bälle gewesen sind, weil Mamouche und, also vor allem Mamouche einfach total krasser Abschließer ist. Der Spielverlauf an sich war total wild, weil die Bayern wirklich Handball gespielt haben rund um den Eintracht-Strafraum. Spieldaten, ich schaue mal gerade drauf, Torschüsse 6-24 aus Sicht der Frankfurter oder Ballbesitz allein auch schon natürlich sehr, sehr deutlich. Das war zwischenzeitlich so im 80-20-Bereich. Gucken wir mal irgendwie, was haben wir noch? Flanken, 0-25, finde ich auch sehr schön. Gestern kam noch so eine dazu für Eintracht, weil Ebimbe kurz vor Schluss fast noch den Sieg machen kann. Der sah da nicht so gut aus, als eingewechselt worden ist. Also wo fange ich vielleicht vorne an? Also das Wilde ist, dass am Ende die beiden Tore für die Bayern in Halbzeit Nummer 1 die beiden Innenverteidiger schießen, die hinten aber total schlecht aussehen, weil sie von Mamouche und Ekitike und von tollen Pässen von Ansgar Knauf einfach schwindelig gespielt werden. Zum Beispiel eben Mamouche zum 1-1, Ekitike nach guter Vorarbeit von Mamouche zum 2-1. Da sieht dann vor allem ja, Guerrero beim ersten Gegentor schlecht aus und die anderen halt beim zweiten Gegentor. Dann macht Upamecano nach einer Ecke, nach dem Gestocher und guter Übersicht von Thomas Müller. Der alte Mann hat das echt noch drauf. Dann die Möglichkeit auszugleichen. Michael Olise, 53. Minute, 3-2, schöner Schuss. Šantoš hat viel gehalten, wieder mal 10 Paraden, glaube ich, in dem Spiel abgegeben, also ähnlich wie gegen Beşiktaş auch. Noch einen richtig guten Schuss von Komar pariert, da hätte es auch 4-2 stehen können. Und dann, ja, Nachspielzeit Magic, wenn Leverkusen mal verliert, dann kriegt den Bonus halt Frankfurt dieses Mal zugesprochen. Also ich glaube nicht, dass Neuer da jetzt die Schwachstelle war. Punkt. Oder eine der Schwachstellen. Also ich glaube, da gibt es andere Dinge. Aber es ist mir nicht aufgefallen, vielleicht habe ich nicht genug hingeguckt. Die Bayern bleiben jetzt Tabellenführer, sind punktgleich mit Leipzig.
Genau, ja. Ist natürlich ein Punktverlust für die Bayern, aber eine damit nicht ganz so erfolgreiche Woche für die Bayern endet nun also. Wir sind gespannt, ob es da besser wird. Jetzt steht aber natürlich erstmal die Länderspielpause an und David, es gibt doch... Irgendwie beschäftigt uns die Nationalmannschaft auch wieder mehr, als man dachte, und plötzlich interessiert man sich auch richtig wieder dafür, weil jetzt geht es auch wieder um besondere Personalien, wo ich wirklich, da geht mein Fußballerherz richtig auf, weil man Rotationen in der deutschen Nationalmannschaft sieht. Niklas Füllkrug, und wenn wir jetzt über die Kader vielleicht auch sprechen, für die anstehende Länderspielpause, fällt ja verletzungsbedingt aus, und dafür gibt es einen neuen Stürmer im DFB-Dress mit 29 Jahren, gibt ein gewisser Tim Kleindienst, der Stürmer von Borussia Mönchengladbach, sein Debüt in der Nationalmannschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also der Punkt ist ja nicht der, dass es Rotationen gibt, weil Nagelsmann sich dafür entscheidet, sondern weil viele abgesagt haben. Ich finde es total schön, also interessant zum einen, dass Bernd Leno angerufen wurde und gesagt hat, ich bin kein Newcomer mehr, hat also nicht wirklich Begeisterung gezeigt dafür, dass er nominiert werden könnte. Es gab viele weitere Änderungen, also Musiala nicht dabei, Füllkrug nicht mit dabei, Havertz nicht mit dabei, Kleindienst drückt wie gesagt nach, Leveling kommt hinterher, Jonathan Burkhardt, ich finde, das ist die schönste Geschichte, darf das erste Mal mit in der Nationalmannschaft spielen. Fun Fact, bei Transfermarkt wird sein Nachname immer noch falsch geschrieben gestern. Ist natürlich eine tolle Geschichte mit der Kreuzbandriss-Geschichte, die er hat und dem Comeback, das er feiern konnte. Robin Koch wird auch nicht mit dabei sein, dafür wird jetzt erstmals, oder war er schon mal dabei, weiß ich gerade gar nicht, Kevin Schade von Brentford nominiert. Also das ist schon wirklich großartig, dass da jetzt ordentlich was passiert. Ich bin gespannt, wie die Spiele ausgehen. Also wir haben ja jetzt am Freitag 20:45 das Spiel in Bosnien-Herzegowina und dann am Dienstag müsste es sein, am 14. ist es Dienstag, es ist Montag 20:45 in München gegen die Niederlande. Wird gut rotiert.
Es wird gut rotiert, aber wo ich mich immer noch, ein Name, der mir letztens wieder in den Kopf gefallen ist, beziehungsweise den ich letztens wieder zufällig irgendwo in einem Artikel gelesen habe, ist Vitali Janelt. Sagt dir irgendwas?
Nö, ist wahrscheinlich ebenso wie dieser Offensiv-Mittelfeldspieler bei Glasgow,
Bisschen extremer sogar, okay. Weil Vitali Janelt, deutscher Pass, Geburtsort Hamburg, 26 Jahre alt, spielt nämlich beim FC Brentford in der Premier League und hat einen Marktwert von 22 Millionen. Und ich habe den noch nie spielen sehen, aber ich finde es trotzdem spannend, dass ich ihn noch nie um Diskussionen für die Nationalmannschaft irgendwo gehört habe. Aber ich wollte ihn nur jetzt mal nennen kurz.
Ja, Teamkollege von Schade.
Genau, eigentlich schon. Aber vielleicht kommt es ja noch dazu, wenn er Leistungen in der Premier League zeigt. Naja, jedenfalls stehen ja in dieser Woche jetzt am Freitag erstmal die Partie Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland an und dann trifft Deutschland auf die Niederlande erneut.
Kevin Schade war schon mal dabei. Und zwar beim legendären 1:4 gegen Japan, das ja unter Hansi Flick letztes Jahr im September verloren gegangen ist. Das vielleicht als Comeback. Ja, in allen 7 Premier League-Spielen zum Einsatz gekommen. 3-mal 1, 4-mal ausgewechselt. Hat zwar noch keinen Scorerpunkt, aber kann hoffentlich ein bisschen was leisten für die Nationalmannschaft. Und ich denke auch, da wird ja jetzt gut rotiert werden in den Spielen, auch wenn es Nations League ist. Olli Baumann wird ein Länderspiel bekommen. Dahinter ja Blaswig und Nübel nominiert im Tor. Und alles Weitere gucken wir uns dann einfach an. Ich würde sagen, viel Spaß in der Länderspielpause. Und wer da keine Lust drauf hat, wir sehen uns Samstag auf der Alm.
So ist es. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.